es mir ein Herzensanliegen ist, dass ihr heute Gott erlebt, irgendeinen Gedanken bekommt. Das kann ja ein Lied sein, das kann etwas aus der Begrüßung sein von Wolf Rüdiger, das kann der Wochenspruch sein, der auf einmal einem, zu einem spricht und etwas bewegt in einem, das kann ein Ausschnitt aus der Lesung sein. Ich finde das immer wieder spannend, wenn man bedenkt, was Josef wohl denken musste, als Maria schwanger war. Der dachte wahrscheinlich zuerst, die hat mich betrogen, wollte sie verlassen, und dann bleibt er bei ihr. Das ist ja auch eine wunderbare Geschichte, und die Bibel verschweigt das nicht, dass nicht alles nur so schön glatt verläuft, sondern dass der Gedanke schon da war, dass Josef verschwindet und abhaut. Heute gibt es einen ganz anderen Gedanken. Und damit euch Gott etwas aufs Herz legt, wünsche ich euch den Heiligen Geist, offene Ohren, offenes Herz, offenen Verstand. Amen. Paulus schreibt, ich lese es nochmal aus der Hoffnung für alle vor, im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 7 bis 9, ihr seid durch so vieles überaus reich beschenkt. Könnt ihr euch ruhig persönlich einsetzen. Ihr seid durch so vieles überaus reich beschenkt. Durch euren Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch schenkt, durch das Verständnis der Botschaft Gottes, euren Einsatz für den Herrn und die Liebe, die wir in euch geweckt haben. Lasst diesen Reichtum nun auch sichtbar werden, indem ihr der Gemeinde in Jerusalem helft. Natürlich will ich euch nichts befehlen, aber angesichts der Opferbereitschaft der anderen würde ich gern sehen, wie echt eure Liebe ist. Ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Die Hoffnung für alle bringt ein bisschen Klarheit rein. Wer jetzt nämlich denkt, Jesus war arm und hat uns reich gemacht, damit meint er unseren Glauben und dass wir Vergebung und Versöhnung bekommen, der irrt. Paulus geht es tatsächlich um Zaster, um Geld. Es geht um die sogenannte Jerusalem-Kollekte. Eine Kollekte für die Urgemeinde in Jerusalem, die sie gegründet hatte, nachdem laut Apostelgeschichte eben 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind, haben die sich zusammengetan, und die Bibel berichtet, sie haben Hab und Gut verkauft, teilten davon allen etwas zu, dass jeder das hatte, was er zum Leben brauchte. Und Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel. Und wenn ihr euch da wirklich reinversetzt und diese Romantik aus dieser Gemeinde mal wegdenkt, wenn man Tag für Tag im Tempel ist, dann geht irgendwann die Knete aus. Dann ist kein Geld mehr da. Und was ein Herzensanliegen dieser Urgemeinde war, ist, den Armen zu helfen. Diakonie, dass man bei den Witwen ist, die keinen Menschen mehr haben, sie unterstützt, ihnen zu essen gibt, weise behütet und auch natürlich immer, und das sollte eigentlich immer auch der Auftrag von Diakonie sein, die gute Botschaft von Jesus verkündigen. Und dann war das Geld alle. Und dann haben sich die Verantwortlichen damals beraten, wo kriegen wir Geld her? Und die haben gesagt, Paulus, du bist doch immer unterwegs auf deinen Missionsreisen. Bitte sammel immer eine Kollekte ein, wenn du irgendwo bist, und bring dann das Geld in die Gemeinde in Jerusalem. Die brauchen es, die sind pleite, die können nicht mehr. Die brauchen das Geld, um Gutes zu tun und um die Botschaft weiterzugeben. Und dieses Kapitel ist eigentlich auf den ersten Blick ein bisschen fies, denn er schreibt an die Korinther. Und er fängt an, unser Kapitel in den Versen 1 und 2. Wir tun euch aber kund, Brüder und Schwestern, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Makedoniens gegeben ist. Denn vielfach bewährt im Bedrängnis war ihre Freude doch überschwänglich. Und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Lauterkeit. Paulus macht es ganz einfach und fies. Die in Mazedonien, die haben richtig viel gegeben und die haben nicht viel. Und ihr in Korinth habt richtig viel Knete und wollt nichts rausrücken? Das ist aber peinlich. Also Mazedonien, die haben das gut gemacht, als Vorbild für euch. Zieht ihm nach. Und dann kommen unsere Predigtverse und Paulus zieht auf den ersten Blick eine richtig gemeine Karte. Er sagt, ich will es euch nicht befehlen, dass ihr mehr gebt und richtig viel, aber weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie echt ist. Versteht ihr langsam den Predigtext, wie fies der ist? Wenn ihr wenig Geld gibt, ist eure Liebe wohl nicht echt. Gebt ihr viel, beweist ihr damit, dass ihr Jesus Christus von Herzen liebt hat. Also so richtig so Fundraising auf eine Gemeinde, hinterhältige Art. Und dann sagt er eben das, was so richtig gemein ist. Was ist denn mit Jesus? Der war auch arm und ist arm geworden und hat reichlich gegeben, um euretwillen. Und jetzt könnt ihr diese Liebe mal sichtbar machen, dieses reich beschenkt werden sichtbar machen. Auf dem ersten Blick fand ich auch, Paulus ist ziemlich fies mit seiner Argumentation, Geld rauszuholen. Und es könnte ja auch, ich könnte das ja gut nutzen heute, Weihnachten, um zu sagen, ihr habt alle Weihnachtsgeld gekriegt und tut mal gleich ordentlich was in die Kollekte. Da könnt ihr dann zeigen, ob ihr Jesus wirklich lieb habt. Ja, mache ich aber nicht. Und doch, obwohl das so gemein klingt, gibt es ganz offensichtlich einen Zusammenhang zwischen an Jesus glauben, ihm nachfolgen, also Christ sein, und geben von dem, was wir haben. Hier geht es um Geld, aber es geht ja in Wirklichkeit um viel mehr. Wer langsam immer mehr über Gott und Jesus nachdenkt, über Weihnachten, über Golgatha, über das Kreuz, über die Auferstehung, über Gott selbst, den Schöpfer, der kommt am Ende allen Denkens darauf, dass Gott letztendlich alles, was wir im Leben haben, geschenkt hat. Letztendlich ist alles ein Geschenk. Am Anfang habe ich mich selber dagegen gewehrt und gesagt, nein, ich habe auch meinen Beitrag geleistet, ich habe was dafür getan, dass es mir gut geht und ich. Aber umso mehr man versteht und nachliest in der Bibel über Gott, muss man am Ende zu dem Schluss kommen, dass alles, was wir haben, Geld, Zeit, Menschen, die wir begegnen, alles ist von Gott geschenkt. Römer 11, Vers 36, Paulus schreibt, denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, alles vollendet sich in ihm. Und dann schreibt Paulus noch danach, ihm gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeiten. Paulus ist ja schon am Ende seines Lebens angekommen, sitzt im Gefängnis und es dauert nicht mehr so lange, da muss er sterben, aber er hat es verstanden, alles kommt von Gott. Nichts habe ich dazu beigetragen. Und dann ist es dran, Gott Dank, Lob und Ehre zu geben. Das ist das Erste, wenn dieser Gedanke immer größer wird in mir. Und trotzdem sollen wir eben teilen. Trotzdem sollen wir sagen, Gott gebührt die Ehre. Und wenn das nicht alles meins ist, dann wird es auf einmal wichtig, was fange ich denn damit an? Was mache ich mit dem, was Gott mir geschenkt hat? Und dann ist es die logische Schlussfolgerung, zu teilen. Zu teilen. Deswegen sagt Jesus eben, wenn es um das höchste Gebot ist, lieb Gott von ganzem Herzen, liebt den Nächsten wie dich selbst. Das heißt, wenn ich verstanden habe, was Gott alles gegeben hat, sein Sohn, das Leben seines Sohnes am Kreuz, dann kann mir der Nächste nicht egal sein. Wenn mir der Nächste nicht egal ist, dann kann ich nicht als Christ so machen und immer nur sagen, meins, meins, meins. Und denkt bitte nicht nur an Geld, sondern auch an Zeit, an dem, was ihr besitzt, an Gegenstände, an alles, was ihr auch euren Ehemann, Kirchenvorstandsvorsitzenden sein lasst und ihn gehen lasst, obwohl ihr vielleicht einen schönen Abend haben könntet. Es geht ja um alles, nicht nur um Geld. Wie viel stellen wir Gott zur Verfügung von dem, was er uns geschenkt hat? Er hat uns alles geschenkt. Geben wir ihm auch alles zurück? Paulus schreibt auch in Römer 8, also ihr merkt, der Römerbrief geht um dieses Thema, Vers 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott verlangt nicht, uns komplett aufzugeben, aber verlangt von uns, dass er auf Platz 1 steht, Jesus auf Platz 1 steht und wir dann aktiv werden. Und keine Angst zu haben brauchen. Wenn wir jetzt mal 50 Euro oder 100 Euro in die Kollekte geben, dann brauchen wir keine Angst zu haben, dass wir die nächsten Wochen und Monate eben nur noch von Wasser und Brot leben müssen. Gott wird uns alles schenken. Gott möchte nicht, dass wir in Armut leben. Gott möchte nur, dass Geld und Besitz und Hab und Gut nicht auf Platz 1 stehen, sondern er, Jesus Christus selbst. Wer an Jesus glaubt, das ist ein großer Punkt, der wird in eine riesengroße Familie gestellt. Das müsst ihr überlegen, bevor ihr diesen Schritt macht und sagt, ich glaube an Jesus, ich bin Christ, dann habt ihr ein Problem. Das heißt, ihr seid weltweit in diese Familie eingetreten. Jeder andere, der das auch sagt, ich glaube an Jesus Christus, ist, und das klingt immer ein bisschen kitschig, Bruder und Schwester, gehört zur Familie. Und Familie sollte dir nicht egal sein. Und das versucht Paulus eben mit diesem etwas fiesen Argument herauszukitzeln. Ihr glaubt an Jesus, dann kann euch die Gemeinde in Jerusalem doch nicht egal sein. Es kann auch eine andere Gemeinde sein, die am Hungertuch nagt. Open Doors, diese Gesellschaft, macht genau dasselbe. Irgendwo in Nordkorea gibt es Christen, die brauchen eure Hilfe. Gebet, nehmt euch Zeit für sie, betet für sie. Gebt gerne Geld, damit wir ihnen Bibel drucken können. Und so weiter. Wir sind weltweit eine Familie, die größte Familie, die wir haben können. Nicht umsonst sagt Jesus eben beim Vater unser, nicht mein Vater im Himmel, sondern unser Vater im Himmel. Wir haben einen gemeinsamen Vater. Wir sind eine Familie und wenn es auch um Nöte geht der anderen, sollen wir uns darum kümmern. Und deswegen ist es auch zweitens so, dass auch der andere Mensch, der nicht an Jesus glaubt, uns nicht egal sein soll. Auftrag von Jesus. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der andere Mensch, egal woher er kommt, an was er glaubt, welche Religion er hat, ist auch im Blick eines jeden Christen. Der barmherzige Samariter in Lukas 10 erzählt genau das. Jesus will uns klar machen, helfen ist unser Ding als Christ, unsere Pflicht. Bei den Vorbereitungen zu den Losungen habe ich einen tollen Tag dabei gehabt, der kommt noch im Januar. Da heißt es im 1. Samuel-Buch, Kapitel 17, Vers 18, Isai sprach zu David, sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht. Wir fügen noch Schwestern hinzu und das heißt, es kann dir nicht egal sein. Der, der neben dir sitzt, der dir gegenüber sitzt, das ist das Schöne bei uns in der Gemeinde, guckt euch mal um. Wisst ihr, wie es jedem geht? Habt ihr gefragt, wie das Weihnachtsfest war? Es passieren ja auch Dinge, die nicht so schön sind. Land unter, bei uns Wedemark, Heinhaus, ja, überall kommt Wasser hoch, Keller laufen voll. Es gibt auch viel Sorge im Augenblick. Und hier der schöne Vers, genau das ist Nächstenliebe, sieh nach deinen Brüdern und Schwestern, ob es ihnen gut geht. Oder nehmt die ganzen Wundergeschichten, wie spannend fangen die an, das wird uns gar nicht klar. Lukas 5, Vers 18, da brachten Männer einen Gelähmten auf einer Trage herbei, sie wollten ihn in das Haus bringen und vor Jesus niederlegen. Und die gehen dann hoch aufs Dach, nehmen das Dach ab, lassen ihn ab dann vom Dach von oben. Aber stellt euch mal vor, die Männer haben sich Zeit genommen, das war ja aufwendig früher. Den Gelähmten zu holen, der wohnte ja auch nicht um die Ecke wahrscheinlich. Da mussten sie hingehen, mussten ihn tragen, mussten sich verabreden, mussten andere Sachen liegen lassen, nur um sich um diesen Gelähmten zu kümmern und ihn zu Jesus zu bringen, weil es da Hoffnung gab. Die geben Zeit. Der barmherzige Samariter, es geht tatsächlich auch um Geld. Der versorgt den, der eben niedergeschlagen wurde, ausgeraubt wurde. Und dann heißt es am Ende, am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Es geht um Geld. Aber das Schöne an dieser Geschichte ist, es geht nicht darum, sich komplett aufzuopfern für den anderen. Vergesst das nicht. Nehmt diese Geschichte von Jesus ernst. Der geht seinen eigenen Geschäften nach. Der hinterlässt Geld und sagt, jetzt kümmere ich mich um mich. Nächstenliebe heißt auch immer auf sich selber schauen. Wie viele Menschen pflegen Angehörige, gehen dabei kaputt, weil sie sich aufopfern. Aber das ist nicht damit gemeint mit Nächstenliebe. Nächstenliebe heißt Gott lieben, sich selbst lieben und so wie ich mich lieben kann und annehmen kann, so viel soll ich abgeben an den Nächsten, damit ich nicht dabei kaputt gehe. Geld geben ist eine Sache, Zeit eine andere. Die Gaben, die du hast, einbringen. Dabei sein ist auch eine wunderbare Sache, ist eben die Konsequenz daraus, wenn ich an Jesus glaube. Die Geschichte geht gut aus. Am Ende kommt eine riesige Kollekte zusammen. Das ist ja so eine Nebengeschichte, diese Jerusalem-Kollekte nimmt aber viel, viel Platz ein. Wenn ihr darum wisst, versteht ihr manches mehr aus der Bibel. In Apostelgeschichte ab Kapitel 20 wird darüber berichtet, wie Paulus diese Kollekte, die ziemlich groß gewesen sein soll, überbringt nach Jerusalem. Fazit, und nehmt das bitte mit, Familienfest ist Weihnachten, aber das heißt auch, denkt an die übergeordnete Familie. Wir als Christen sind eine Familie, leidet ein Glied, ein Mensch in der Familie, sollen wir da drauf schauen, helfen und Zeit und Geld investieren, dass es uns gut geht. Jesus zeigt es uns, Jesus beauftragt uns dazu, tut es, es gehört zum Christsein dazu. Und natürlich ist es immer so, dass man dann aufpassen muss, dass man nicht denkt, ich verdiene durch meine guten Taten den Himmel. Darum geht es nicht. Stellt euch bitte nicht vor, dass das Gericht am Ende, dieses jüngste Gericht, so ist, dass es so eine alte Waage ist und in der einen Schale werden deine bösen Taten und deine Sünden aufgelegt, deine Schuld, und auf der anderen deine guten. Und je nachdem, wie gut du warst, gleicht sie das aus. Ich kann euch gleich sagen, ihr habt Pech gehabt, die Bösen sind immer schwerer als eure Guten. Das ist Jesus Christus. Auf der einen Seite kommt nur Jesus Christus rein und der macht all eure Summe an guten und bösen Taten, guten Taten, alle ungeschehen. Egal, Sünde ist vergeben. Er ist derjenige, der euch rettet, der euch Leben gibt. Aber dann kann euch auf der Straße liegt, dass der da liegt und ihr geht dran vorbei. Das kann nicht sein, das passt nicht zusammen. Nicht als Zwang, nicht als Pflicht, sondern da aus der Konsequenz heraus, dass ihr sagt, Gott hat alles für mich gegeben. Und deswegen bin ich bereit, auch was von mir etwas abzugeben. Die Pi mal Daumen-Regel im Alten Testament lautet, ja, gib 10% von dem, was du hast. Das tut schon manchmal weh. Von 2.000 Euro sind das wie viel? Und wer heute 10.000 gekriegt hat, muss wie viel spenden dann? 1.000, ne? Ja. Aber das tut doch nicht weh. Und da müsst ihr euch vorstellen, Gott gönnt euch 90%. Ihr könnt gerne mehr geben, ihr könnt weniger geben. Das Schärflein der Witwe, die gibt 2 Groschen, das war mehr wert als alles, was die Reichen gegeben haben. Gott sagt als Pi mal Daumen-Regel im Alten Testament, 10% von dem, was du hast, gibt Zeit, Geld, Gaben, Fähigkeiten. Kann mehr sein, klar. Aber dann müsst ihr euch vorstellen, Gott gönnt euch 90% noch. Das ist doch nicht weh, das ist doch viel, Leute. Das ist doch, Gott gönnt uns ein Leben. Und Gott wird am Ende auch nicht seine Bücher auftun und sagen, Frau Oelkers, ich habe Ihre Kontoauszüge hier, Sie haben von 1 Million, die Sie im Leben gemacht haben, leider nur 5.000 gespendet, leider kein Zugang. Das steht da nicht. Was da allerdings steht, ist, dass Jesus guckt auf unser Leben, auf unser Herz. Kennt ihr die Stelle aus Matthäus 25 vielleicht, wo Jesus sagt, habt ihr dem, der durstig war, was zu trinken gegeben? Habt ihr dem, der hungrig war, was zu essen gegeben? Der gefroren hat, hat der Kleidung von dir gekriegt? Hast du dir Zeit genommen für die Gefangenen im Gefängnis oder die kranken Menschen? Hast du sie besucht? Und manchmal braucht man eben dafür auch Geld, wenn man das machen möchte. Für Menschen, die durstig sind, hungrig sind, keine Kleidung haben, was zu kaufen. Das spielt natürlich eine Rolle. Und da guckt Jesus natürlich schon drauf. Wie ist dein Leben? Was war die Konsequenz aus deinem Glauben? Was hast du damit angefangen, dass dir klar wurde, dass ich geboren wurde, gestorben bin, wieder lebe und auch dir Leben gebe? Was tust du als Konsequenz daraus? Hilfst du anderen? Warst du für andere da und hast nicht auf Geld und Besitz und Gut geachtet, sondern hast gerne gegeben von ganzem Herzen? Wenn dir jemand 10.000 gerne spenden möchte und macht das mit zerknirschtem Herzen und ist danach so sauer, und dass er das getan hat, der soll seine 10.000 behalten. Das gibt keinen Schatz im Himmel. Aber wer gerne gibt, und sei es eben nur 1 Euro oder 5 und 10, der soll es tun und er wird einen Schatz im Himmel kriegen. Alles andere können wir nicht mitnehmen nach drüben. Kennt ihr dieses Lied? Irgendwann in den 60ern war das ja so aktuell. Das letzte Hemd, das hat keine Taschen. Oder leider steht sogar drin, leider keine Taschen, hat es nicht. Am Ende zählen nicht deine Taten, ich erinnere euch nochmal daran, sondern dein Glaube an Jesus Christus. Und für deine Taten kriegst du von Jesus einen Daumen hoch oder eben, was die Bibel sagt, Schätze im Himmel, die dir niemand mehr nehmen kann. Aber die sind nicht entscheidend, um Leben zu bekommen, um im Paradies zu sein, das Leben nach dem Tod zu bekommen. Das bleibt dein Glaube, dein Ja zu Jesus Christus. Besonders schöne Geschichte, die das immer wieder verdeutlicht. Ich habe das schon öfters gehört, jetzt immer neu nachgelesen. Ich dachte, das wäre so eine mittelalterliche Geschichte, aber sie ist neu. 2011, Otto von Habsburg ist gestorben, ich glaube mit 98. Und er gehörte zur Kaiserfamilie von Österreich. Und da gibt es eine Zeremonie an der Kapuzinergruft, an der Kapuzinerkirche, wo die bestattet werden. Und zwar geht das wie folgt. Der Leichnam kommt, der sagt, kommt, die Tür ist geschlossen und der Zeremonienmeister klopft dreimal an. Von innen hört man dann die Mönche, wer begehrt Einlass. Und dann beginnen die draußen erstmal aufzuzählen. Otto von Österreich, einst Kronprinz von Österreich-Ungarn, königlicher Prinz von Ungarn und Böhmen, von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, Großherzog von Toskana und Krakau, Herzog von Lothringen, blablabla, bla bla, geht nur so weiter. Kann ich euch alles zeigen. Also es dauert noch ungefähr so 5 Minuten. Und die Antwort von drinnen, wir kennen ihn nicht. Tür bleibt zu. Zeremonienmeister klopft nochmal. Wer begehrt Einlass, heißt es von drinnen. Nochmal der Versuch, Dr. Otto von Habsburg, Präsident und Ehrenpräsident der Pan-Europa-Union, Mitglied und Alterspräsident des Europäischen Parlaments, Ehrendoktor zahlreicher Universitäten und Ehrenbürger vieler Gemeinden in Mitteleuropa, Mitglied ehrwürdiger Akademien und Institute, wieder 5 Minuten. Antwort wieder, wir kennen ihn nicht. Wieder, wer begehrt Einlass? Otto, ein sterblicher, sündiger Mensch. So komme herein. Am Ende zählt nicht, was wir auf dem Konto haben, die Titel, die wir gemacht haben, wie viel Macht wir hatten, ob wir irgendwo ganz groß Karriere gemacht haben oder nicht. Am Ende sind wir nur ein sterblicher, sündiger Mensch und unser Leben vergeht. Und mit Jesus kann das eben ungeschehen gemacht werden. Und wir erhalten Einlass, indem wir das bekennen, dass wir schuldig sind, Sünder sind und Jesus brauchen. Und dann können wir rein. Und sollte klar sein, dass Jesus überhaupt keinen Wert auf Geld oder Besitz gelegt hat. Da ist der Anfang. Was ist denn mit der Krippe, mit dem Stall? War doch nur geliehen. Das Grab zum Schluss war seins, nur geliehen. Müssen wir die ganzen Geschichten daraufhin durchgucken, die ihr kennt, die ganzen Berichte von Jesus. Der, der alles hatte, ist so bettelarm geworden, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jesus, der Schöpfer, der von Anfang an dabei war, der alles hatte, alle Kraft, alle Power, dem die Engel gehorchten, der alle Weisheit hatte, wurde Mensch und hat sich unter Zeit und unseren Bedingungen unterworfen, wurde normal, mit Schmerzen und Angst, Traurigkeit und mit dem Sterben. Er wurde ein Kind, total hilflos. Er war seinen Eltern überlassen, Maria und Josef. Die mussten sich kümmern in diesem Drecksloch um ein hilfloses Baby. Und dann wurde er auch materiell arm. Kennt ihr die Geschichte, wo Jesus die Münze hochhält und sagt, wem gehört diese Münze? Ist das Gottes oder des Kaisers? Und dann sagen die alle, das ist des Kaisers, Bild ist da drauf. Und Jesus sagt, dann gehört die Münze dem Kaiser. Aber der zieht ihn nicht aus der Tasche, weil er keine dabei hat. Der sagt, gebt mir eine Münze. Als Jesus die Tempelsteuer bezahlen soll, Matthäus 17, da greift er nicht in die Tasche und holt die Münze raus. Er sagt zu Petrus, geh mal da zum Teich, zum Wasser, zieh einen Fisch raus und der Fisch hat eine Münze in seinem Maul, die kannst du nehmen, um die Tempelsteuer zu bezahlen. Der hatte nichts, der hatte gar nichts. Wenn er einen Esel brauchte, wenn er ein Boot brauchte, na, jetzt lest es nach, alles nur geliehen. Der hatte nichts, gar nichts. Ist natürlich cool, wenn man einfach sagt, der Fisch hat was im Mund, 1 Million, geh mal dahin. Ne? Also stellt euch mit Jesus gut, der weiß, welcher Fisch das Geld im Mund hat. Aber ihr wisst, ihr könnt euch vorstellen, wie bettelarm die waren. Normalerweise mussten ja dann mit 7 Tagen, das Kind musste zum Tempel gebracht werden, Jesus auch, wurde beschnitten, wurde dargestellt den Priestern. Und eigentlich war Sitte und Brauch, dass ein Lamm geopfert wird. Es sei denn, man war so bettelarm, dass man sich das nicht leisten konnte, dann war die Ausnahmeregelung im Gesetz des Moses, dann durften die 2 Turteltauben geben dafür. Und Maria und Josef waren bestätigt so arm, dass sie das machen durften, dass sie diese Turteltauben anstatt des Lammes opfern mussten oder durften. So arm war Jesus, ihr könnt euch das nicht vorstellen, hat er keinen Wert drauf gelegt. Sein Leben lang alles nur geliehen, keine Münze in der Tasche gehabt, alles nur geliehen. Aber er war trotzdem reich. Er war trotzdem reich, weil er seinen Vater hatte, weil er geglaubt hat an Gott. Weil er wusste, mit ihm habe ich eine Zukunft, auch wenn jetzt dieses Leben arm ist und elendig. Ich habe eine Zukunft, mein Vater wird mir Leben schenken. Und versteht mich richtig, Gott gönnt uns alles. Er möchte nur, dass wir uns danach sehnen, reich zu sein, alles zu haben. Matthäus 6, kommt Klarheit rein. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, sagt Jesus, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Die Reihenfolge ist entscheidend. Jesus zuerst und dann steht er, so wird euch das andere alles zufallen. Gott will, dass ihr gekleidet seid, dass ihr Essen und Trinken habt, dass es euch gut geht, aber es darf niemals Nummer eins in eurem Leben sein, dass man Karriere macht und unendlich reich wird. 10%, die Pima-Daum-Regel für Gott, 90% immer noch für dich. Mit Jesus kannst du tatsächlich wirtschaftlich, materiell gesehen arm sein und gleichzeitig reich, weil eine glänzende Zukunft auf dich wartet. Ihr wisst es, man kann reich sein und total tot unglücklich sein. Weil manches kann man sich von Geld nicht kaufen, auch den Eintritt ins Paradies kann man sich damit nicht kaufen. Das Leben nach dem Tod, die Ewigkeit kann man sich nicht kaufen. Lieber arm sein und mit Jesus leben als reich sein und nachher doch in die dunkle Zukunft gehen. Einer der reichsten Männer dieser Welt, Aristoteles Onassis, sagt einmal, ich habe mein Leben wie in einem goldenen Tunnel zugebracht, den Blick auf den Ausgang gerichtet, der zum Glück führen soll. Aber der Tunnel ging immer weiter, hörte nicht auf und am Ende blieb Dunkelheit. Da ist kein Leben im Reichtum, das sollte einem bewusst sein. Das ist die Hölle, wenn man immer nur weiter will und es bleibt dunkel im Leben und es kommt keine Hoffnung und es endet in dieser Dunkelheit. Dunkelheit ist für mich die Hölle. Wenn man nichts mehr sieht, kein Leben, kein Grün, kein gar nichts, Gott verlassen zu sein und niemals am Ende anzukommen. Und da will Jesus ein Ende setzen. Egal, ob der Tunnel eben aus Gold besteht, aus grauem Fels oder aus Matsch oder Lehm, die Aussicht mit Jesus ist eben herrlich und wunderbar. Fazit ist, vergesst nicht, Teilen gehört dazu. Und Paulus hat leider recht. Wir können das Teilen, unser Geben, als Indikator sehen, wie sehr wir das verstanden haben mit Jesus. Wer immer nur sagt, meins, 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 der hat wenig verstanden. Und wer anfängt zu verstehen und sagt, ich gebe gerne, Gott sorgt für mich, ich möchte für andere da sein, ihrer Not, ihnen helfen, mit Geld, mit Zeit, mit meinem Können, der hat schon mehr verstanden. Und wer dann weiß und versteht, Gott hat mir alles geschenkt, der gibt dann irgendwann richtig gerne. Und wer das schon mal gemacht hat, mal einen höheren Betrag gespendet, der weiß, das fühlt sich danach gar nicht so schlimm an. Das tut gut. Und gerade wenn man weiß, man hat es für eine gute Sache gespendet und die beste Sache ist immer da, wo Jesus Christus verkündigt wird, da, wo er gelebt wird, die Gemeinden unterstütze ich. Ich unterstütze Missionare, Menschen, die das weitergeben, was Jesus gemacht hat. Er ist arm geworden, um uns reich zu machen. Und teilen gehört dazu. Und denkt dran, vergesst nicht, ihr seid Teil einer großen Familie. Lasst uns einander ansehen, nachfragen, wie David das dann hoffentlich getan hat bei den Brüdern und Schwestern. Wie geht's dir eigentlich? Und sich nicht einfach mit einem geht gut abspeisern zu lassen, sondern ruhig nachzubohren. Gibt es was, wo ich helfen kann? Irgendwo im Garten, im Haushalt. Brauchst du vielleicht finanzielle Unterstützung? Es ist wichtig, wir sind nicht alleine. Der Nächste darf uns nicht egal sein, ob er glaubt an Jesus oder nicht. Das ist das wunderbar Einmalige am Christentum, dass wir nicht auf den oder die gucken, die Hilfe braucht, sondern sie einfach geben, ohne nachzufragen. Gott segne euch und lege euch das aufs Herz, dass eben Jesus Christus Nummer eins sein soll. Nicht Reichtum, Karriere, Wissen und Verstand, sondern er alleine ist derjenige, der euer Leben bestimmen mag. Und dann versucht das mal mit dem Teilen und mit dem Geben. Ein ganz anderer Weihnachtstext, obwohl es passt ja. Weihnachten ist die Zeit der Geschenke, wo es viel auch um Geld geht, dem anderen eine Freude zu bereiten. Vergesst nicht, das Teilen und gerne Geben von Herzen aus einfach dazugehört. Paulus hatte schon recht. Es ist so ein Indikator, wie sehr oder wie gut es um euren Glauben und eure Liebe bestellt ist, auch wenn es auf den ersten Blick eben fies klingt. Amen. Wir singen das Lied, passend dazu, ich stehe an deiner Krippe hier.